Willkommen zur 261. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Und wir tauchen gleich direkt wieder ab in die NBA-Nerdery und schicken ein paar Spieler, die ihre Prime in den 2000ern hatten, in die NBA-Saison 2020-21. Wir haben uns überlegt, welche Spieler würden heute noch besser funktionieren als damals. In der letzten Folge gab es den ersten Teil. Torben hatte uns die Frage bei der Answering Machine geschickt neulich. Wir haben gesagt, komm, dann machen wir einen eigenen Pod raus. Und wie das halt immer so läuft bei uns, wenn wir uns NBA-Karrieren anschauen und in Erinnerungen schwelgen und da richtig tief reintauchen, dann können wir uns meistens nicht kurz halten oder wir haben dann schon viel zu lange Kandidatenlisten. Und deswegen ist es ein Zweiteiler geworden und habe ich natürlich heute wieder dabei den Nicolas Gorni. Hi Nico.
Hi Jonathan.
Ja, der erste Teil hat schon richtig Bock gemacht, aber wir haben ja noch einiges in petto. Du hast gerade schon gesagt, du hast noch ein paar Stars auf deiner Liste. Ich auch. Wir haben gestern schon einige Kategorien an Spielern abgearbeitet oder bestimmte Spielertypen, wo wir uns vorstellen können, dass die einfach in der NBA heutzutage besser funktionieren würden als vor 15, 20 Jahren so ungefähr, als die gezockt haben eben. Das waren die Do-Everything-Bigs. Da hatten wir die Stars und auch die Sub-All-Stars, Super-Edel-Rollenspieler. Da haben wir über Rasheed Wallace, Lamar Odom, Josh Smith, Andrei Kirilenko und Brad Miller gesprochen. Und dann haben wir noch über Stretch-Bigs gesprochen, die damals teilweise auch nur aus der Midrange gestretched haben, die heutzutage wahrscheinlich auch dann den Dreier nehmen würden. Da haben wir über Kurt Thomas, Mehmet Okur, Clifford Robinson, Antonio McDice und noch ein paar andere Spieler gesprochen. Habe ich jetzt den vergessen? Ich habe deine jetzt nicht mit aufgeschrieben. Ah ja, dann hast du noch Jason Richardson angeführt, Quentin Richardson, Tim Thomas hatten wir noch und Daniel Marshall, das waren so, sind so Spieler, die wir unter High-Volume-Shooting-Forwards eingeordnet hatten. Ja, und heute geht's direkt weiter. Ich habe noch einige Kategorien hier, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben und auch natürlich noch ein paar Namen. Ich bin gespannt auf deinen nächsten, hau raus.
Ich hau jetzt mal einen Star raus, ja, und bin jetzt mal gespannt, ob du das akzeptierst oder aufgrund der Kriterien. Ich muss ihn einfach nennen, weil ich mir ihn einfach so gut heute vorstellen möchte und könnte, und zwar ist es Gilbert Arenas.
Ja, Alter, natürlich habe ich den.
Ja, also
es geht gar nicht anders. Er ist der Einzige in dieser Kategorie. Ich habe es effiziente Volume Creator genannt, aber er war einfach damals schon so krass und würde heute so gut funktionieren.
Ja, also Gilbert Arenas ist halt nicht nur vom Skill-Level her, sondern ich finde tatsächlich auch vom Spielertyp, von der Attitüde her, Gilbert Arenas ist Damian Lillard der 2000er.
Mhm. Ja.
Also eigentlich durch die Bank. Sowohl was das hohe Volumen an Klatschsituationen angeht, wo er auch eben eine Menge getroffen hat. Da gibt es zwar viele Highlights, aber auch die Zahlen sehen da ziemlich gut aus bei ihm. In Klatschsituationen hat er unfassbar viele Dreier genommen, auch für die damalige Zeit. Also er hat halt auch mal eben locker 10 plus pro 100 Possessions aufgelegt in insgesamt 3 Jahren.
Ja.
Sehr effizient. Also auch, finde ich, dafür, dass er so ein Volume-Scorer war. Man darf nicht vergessen, dass er Saisons hatte, wo er teilweise sogar an den 30 Punkten pro Spiel gekratzt hat. Also ja. 29, 28. Trotzdem 109er Offensivrating über seine Karriere. Point Guard Skills, also konnte auch tatsächlich ziemlich gut passen. Ja, und das Pull-Up-Shooting, ne, das ist das Ding. Also das ist immer ein wertvoller Skill gewesen, aber heute, ich könnte mir halt vorstellen, dass er in Lillard-Gefilde kommen könnte, heute vom reinen Talentlevel her.
Also, ganz ehrlich, er war es ja eigentlich damals schon umgerechnet. Also muss einfach bedenken, die Pace war damals langsamer und ja. Die Liga war an sich einfach noch sehr viel ineffizienter und er hatte einfach Offensivrating von 115 rausgehauen und so. Weil er einfach die Dreier solide getroffen hat, bei einem sehr hohen Volumen, was man damals auch so gar nicht gekannt hat. Und bei ihm war auch wieder das gleiche Ding. Ich hatte es ja schon in der letzten Folge erwähnt, weil Quentin Richardson unter 40% aus dem Feld getroffen hat, weil er einfach so viel Dreier geballert hat, dachte man, oh, was für ein ineffizienter Chucker. Und dabei hat er ein Offensivrating von 108 gehabt. Und bei Arenas war es einfach so, der hat seine 10 Dreier auf 100 Possessions rausgeknallt. Ist ja auch so wie Harden halt so im mittleren 30er-Prozent-Bereich getroffen oder wie Lillard auch schon in manchen Saisons. Aber der hat ja auch eine Freiwurfrate von fast 50%.
Yo.
Und dann ist es auch egal, der hat auch nur 41% aus dem Feld getroffen, aber er war trotzdem ein sehr, sehr, sehr effizienter Scorer und auch Playmaker für andere, wie du schon gesagt hast, für seine Zeit. Und das hat man damals einfach noch nicht so gesehen, weil man es noch nicht so evaluieren konnte auch oder vieles einfach nicht gemacht haben. Klar, der Teamerfolg ist auch immer ein bisschen bei ihm ausgeblieben, aber guckt euch halt mal das Roster da an. Ja. Also wenn er jetzt halt heute mit einem modernen Roster spielen würde, wie Lillard bei den Blazers oder Harden bei den Rockets, also ich bin fest davon überzeugt, dass der in diese Lillard, Harden oder Kyrie-Gefilde kommen könnte oder würde. Also
ja.
Der könnte diesen Stil ja heute auch noch viel rigoroser fahren, weil es viel akzeptierter ist als als es vor eben 15 Jahren war.
Er hat halt wirklich damals schon, also auch diese Logo-Shots, da hat er ein paar von ausgepackt. Ja. Das weiß ich ganz genau. Also diese 2 Meter hinter der Dreilinie, 1,5, 2 Meter, ja, hat er durchaus mal fliegen lassen.
Ja.
Und davon dann auch welche getroffen. Und genau wie du gesagt hast, das wäre halt heute, ich will nicht wissen, wie viele Dreier-Arenas heutzutage nehmen würde. Dazu kommt halt auch, dass er fast nur für sich selbst kreiert hat. Also die Rate bei ihm an assistierten Würfen ist so verschwindend gering. Ja, das ist einfach verdammt wertvoller Skill. Also Shot-Maker und Creator auf dem Level wäre heute auf jeden Fall All-Star, Minimum. Ja. Könnte auch mal eine All-NBA-Saison spielen, relativ problemlos, glaube ich.
Wenn der Teamerfolg am Start ist oder halt so wie bei Lillard halt bei den Blazers. Genau, so Minimum.
Wie bei Lillard halt,
ja. Ja, aber 25% seiner Zweier waren assistiert und das ist halt echt fast auf dem Niveau von Lillard jetzt über die Karriere. Der ist bei 20% und Harden ist bei 18%. Also
ja, das ist halt die Creme de la Creme.
Genau, ja. Genau. Ich ganz so viele Off-the-Dribble-Dreier genommen, aber wie gesagt, für damalige Verhältnisse war das alles schon sehr, sehr krass und halt auch deutlich schwieriger, ohne Spacing, bei langsamer Pace und sowas, auf solche Zahlen zu kommen, das, der würde heute richtig abgehen, glaube ich. Und er war halt nur dreimal All-Star, dreimal All-NBA war er auch tatsächlich. Damals war die NBA in der Spitze auch einfach nicht so dicht wie heute. Jetzt auf Twitter die Tage, hast du es gepostet? Oder das hab ich jetzt schon mehrmals gelesen, dass es gerade super schwer ist, sich die Top 15 zu überlegen oder auch jetzt in der All-Star-Diskussion oder All-NBA.
Da haben wir drüber gesprochen, ja.
Ja, ich habe es ja selber auch hier gesagt, als ich versucht habe, die All-Star-Kandidaten hier im Pod zusammenzufassen und ich habe da im Endeffekt über 40 Spieler gesprochen. Es ging gar nicht anders. Das
ist krass. Gibt es einfach, das Talent-Level ist einfach heftig.
Ja, okay, dann wen hau ich denn als nächstes raus? Ich habe noch einen Spielertyp, das ist der athletische Finisher und Defender, Wing/Smallball Big. Und es gibt einen Spieler, der ist ein ganz klarer Star. Ich hatte ihn hier auch schon im letzten Pod kurz erwähnt, weil Lamar Odom den immer im Griff hat. Das ist auch einer meiner absoluten Lieblingsspieler all time, ist Sean Marion. Aber es gab noch einen anderen Spieler, der so ein bisschen in die Richtung ging, der nicht so oft All-Star war. Ich glaube, einmal war er nur in Charlotte, und zwar Gerald Wallace.
Ja, an den habe ich tatsächlich auch kurz gedacht, aber ja, nee, mach den Case.
Ja, also ich würde einfach sagen, der würde heute viel mehr auf der 4 und auch Small Ball 5 spielen, was damals gar nicht gemacht wurde. Bringt Weak Side Rim Protection, auch Defensive Havoc, wie ich schon bei Kirilenko gesagt habe, wurde Crash genannt, nicht umsonst, oder G-Force. Einer der wenigen Spieler, die mal über eine gesamte Saison mehr als 2 Steals und 2 Blocks im Schnitt gebracht haben. War auch trotzdem solide On-Ball, ein guter Rebounder auch für einen Wing. Guter Finisher natürlich mit seiner Athletik, war unendlich athletisch einfach. Und der Wurf, das war halt so Zeit seiner Karriere, seine Achillesferse. Ja. Aber ich würde sagen, der war halt zumindest mal noch gut genug. Also er hatte halt auch Saisons drin, wo er bei einem soliden Volumen damals schon im mittleren 30er-Bereich mal treffen konnte. Also so 4-5 Dreier von den Possessions genommen hat und so, ja, 35%, 38% hat er mal getroffen, 37%. Das ist nicht viel, gerade heutzutage, aber es würde halt noch gerade noch irgendwie gehen. Also sein Wert würde natürlich woanders liegen und das ist halt in der defensiven Versatilität. Er kann switchen, bietet, wie gesagt, halt so Covington-mäßig halt noch so defensiver Playmaker vom Wing, den man halt auch mal als Smallball-Fünfer einsetzen kann, der dann auch den Ring beschützen kann. Wobei er nicht so ein guter Shooter ist wie Covington, aber halt ein viel besserer Finisher und Slasher.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe ihn im Kopf gehabt und ihn dann einfach aus dem Kopf raus nicht aufgeschrieben, weil ich im Kopf hatte, dass der, jetzt habe ich auch auf Kopf gesagt, weil ich in Erinnerung hatte, dass der Wurf noch schlechter war, als er ist. Also er ist nicht gut, sehe ich jetzt auch gerade. Ich habe die Zahlen jetzt auch nochmal vor mir, aber nicht, genau. Und ich dachte, der wäre nochmal eine Stufe unter Kirilenko. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich einfach von meiner Erinnerung täuschen lassen, hätte ich nochmal nachgucken sollen. Weil dann macht er auf jeden Fall Sinn.
Ja, ja. Genau, und Sean Marion ist halt das Ganze nochmal viel besser.
Ja.
Also Sean Marion ist dann halt fast schon so ein Spieler, der würde in jeder Ära funktionieren. Heute würde er halt noch mehr auf der 4 spielen, vielleicht auch mal ein bisschen Small Ball 5. Und der hat halt noch einen hässlicheren Wurf als Gerald Wallace, aber einen viel besseren, muss man einfach so sagen. Und hatte aber halt auch entsprechende individuelle Auszeichnungen. War viel öfter All-Star. Mhm. Also Wallace, ich habe es gerade nochmal vor mir, war einmal All-Star, einmal All-Defense. Und wo haben wir Sean Marion? Ich bin in der falschen Conference. Ich habe meine ganzen Tabs hier noch wenigstens nach Conference geordnet, damit ich schneller finde. Sean Marion war natürlich im Westen bei den Phoenix Suns in der Saison 2004-2005, die ich hier als Grundlage genommen habe. Und Sean Marion war 4-mal All-Star, 2-mal All-NBA. Und natürlich NBA-Champ 2011 mit Dirk
Dallas.
Ja, schöner Abschluss für die Karriere gewesen.
Ja, habe ich ihm sehr gegönnt. Wollen wir noch über Sean Marion sprechen?
Ja, weiß nicht, hast du ihn aufgeschrieben gehabt?
Muss ich aufschreiben. Ja, also ich finde, Marion muss man ja einfach erwähnen, weil er von seinem Skillset her, man vergisst bei ihm halt, dass er eigentlich gar nicht mal so schlecht war von Downtown, nur weil sein Wurf so unfassbar hässlich aussah.
Ja.
Heißt das halt nicht, dass er da gar nichts konnte, so was die Effizienz anbelangt. Und dieser Spielertyp, also wahnsinnig mobiler Defender, hyperathletisch, Matrix kommt da nicht von ungefähr und einfach ein wahnsinnig intelligenter Spieler auch dazu. Wäre für mich auch der prädestinierte Smallball 4 beziehungsweise 5, finde ich, sehe ich bei ihm auch. Auch wenn er relativ klein war, die Wingspan war halt krass und durch die Athletik, glaube ich, wäre das heute auch problemlos möglich.
Ja, genau. Das Problem, warum er halt auch als quasi Non-Shooter gilt, wahrscheinlich gerade auch unter den jüngeren Hörern hier, ist, dass er halt zum Ende der Karriere nicht wie bei den meisten Spielern besser oder solider beim Wurf geworden ist, sondern immer schlechter. Er hat halt nach Phoenix einfach total abgebaut und hat dann viel weniger Dreier genommen. Also der hatte halt in Phoenix, in dem er gedraftet wurde, 99, da hat er dann kontinuierlich mehr Dreier genommen. 2002, 2003 war zum ersten Mal All-Star, da hat er 6 Dreier auf 100 Possessions genommen, also was selbst für heutige Verhältnisse für so einen Vierer schon okay ist. Ja, und das ist halt fast 20 Jahre her. Und dann hat er die nächsten Jahre dann auch, als Steve Nash dazu kam, bis er getradet wurde, zwischen 4 und 5 Dreiern auf 100 Possessions genommen, kann man sagen. Und so im unteren bis mittleren 30er-Bereich getroffen. Aber seine beste, mit dem höchsten Volumen und der besten Quote hatte er 2002, 2003, also in seiner vierten Saison. Danach war es noch eine Zeit lang okay. Und dann, nachdem er nicht mehr neben Steve Nash gespielt hat und nicht mehr in Phoenix gespielt hat, ich weiß nicht, was da los mit ihm war, aber dann ging es halt echt rapide in den Keller, hat er teilweise nicht mehr ein Dreier auf 100 Possessions genommen, irgendwie um die 20% herum gekriegt und hat einfach keinen Wurf mehr gehabt. Das ist schon sehr, sehr seltsam und das macht ihn natürlich dann auch über die Karriere gesehen zu einem nicht ganz so wertvollen Spieler, aber in der Prime und wenn wir jetzt halt den Marion von vor 15 Jahren nehmen oder Mitte der 2000er oder wie auch immer, wäre das ein super wertvoller Spieler heutzutage.
Ja, ja.
Ich habe in derselben Kategorie noch ein paar Honorable Mentions, die nicht annähernd so gut waren, die auch keine Stars waren, aber wo ich mir halt vorstellen könnte, dass sie heute, wenn sie dann halt auch nicht auf der 3 spielen müssen, sondern halt so auf die 4 geschoben werden, vielleicht auch mal so Small Ball 5, deutlich besser gewesen wären, als sie es waren, und zwar Travis Outlaw und Darius Miles. Darius Miles kam natürlich auch noch eine Verletzung dazu, wonach er schon zum Sportinvaliden erklärt wurde, Knieverletzung. Und bei Miles kam auch dazu, dass einfach zu viel von ihm erwartet wurde und er konnte einfach keine Entscheidungen treffen auf dem Feld. Und wenn es halt abgenommen werden würde, dann könnte ich mir halt vorstellen, dass solche Spieler dann als irgendwie Backup, athletische Smallball-Bigs auch ganz gut funktionieren würden. Travis Otto hatte auch so eine ganz solide Karriere, auch weil er den Wurf ganz okay getroffen hat teilweise. Und noch ein anderer athletischer Finisher, den ich auch in eine Position dann eher hochschieben würde heute, der auch viel switchen kann und so, der war auch mal All-Star und auch First Pick, Kenyon Martin.
Ja.
Der hat auch einfach viel zu viel aus der Midrange geballert. Da kann ich mir auch vorstellen, dass er ein paar mehr Dreier nehmen würde heutzutage.
Und auch die Athletik hat er auch mitgebracht. Also ich glaube auch, dass er heute auch mit einem schnelleren Spiel auch kaum Probleme hätte.
Nee, auf gar keinen Fall. Ja. Nee, aber der hat teilweise, ich kann mich noch erinnern, als er bei den Nuggets gespielt hat, da war er auch nicht mehr der Jüngste, hatte auch schon eine Knie-OP hinter sich. Da hat er noch Kobe verteidigt oder so.
Da hat er gut verteidigt. Ja. Bei den Nuggets auch besser als bei den Nets, fand ich. Bei den Nets war er dieser Hyperathlet, der immer viel rumgeschrien hat und gedankt hat. Und bei den Nuggets war es ein bisschen gesetzter, wahrscheinlich tatsächlich auch durch die Verletzung. Aber da war echt noch ein guter Verteidiger.
Ja, da war dann auch schon ein bisschen erfahrener, aber die Nets waren defensiv auch schon ganz gut unterwegs. Ja, ich denke halt, dass der heute auch dann, wie gesagt, eher so als Smallball-Fünfer teilweise auch und vielleicht mit mehr Dreier anstatt aus der Midrange ein wertvollerer Spielertyp sogar sein könnte als damals. Aber war jetzt auch eher, wie gesagt, honorable Menschen hier.
Ja, ich muss zu Darius Miles noch kurz eine Anekdote abgeben.
Bitte.
Und zwar ein Thread bei sportforen.de, keine Ahnung, irgendeiner Hörer das kennt. Da ging es darum, schlechte Leistungen von der letzten NBA Nacht zu prämieren. Und der Thread hieß die Darius Miles Gedächtnisquote.
Gedächtnisquotentrophäe.
Genau, Gedächtnisquotentrophäe.
Ich erinnere mich.
Darius Miles war berühmt-berüchtigt dafür, so Dinger wie 1 von 13 rauszuhauen oder so.
Ja.
Das spiegelt sich auch so ein bisschen noch in seinen hat halt Karriere-Offensiv-Rating von 95. Das ist jetzt nicht abgrundtief schlecht, aber schon ziemlich schlecht.
Schon fast abgrundtief schlecht.
Ja. Es ist schon schlecht.
Also,
es ist schon echt schlecht.
Ja, heute ist natürlich nochmal schlechter.
Ja.
Das durchschnittliche Offensiv-Rating in der Liga ist mittlerweile einfach so auf 111 geklettert. Und in der Ära war es halt eher noch so bei 104, 105, je nachdem wann. Miles wurde 2000 gedraftet und 2008, 2009 war seine Karriere zu Ende. Eigentlich schon 2005, 2006, aber dann hat er es halt nochmal probiert. Und 95 ist für die Zeit halt auch schon relativ schlecht.
Ja.
Und es gibt übrigens relativ viele Hörer, oder mir schreiben immer wieder Hörer, also auch Supporter sind meistens die mir schreiben, die früher auch bei Sportforen waren. Also,
Ach.
Ja, der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern an den Darius Miles Gedächtnis Quoten-Trophäe-Thread.
Aber es ist doch schön, dass sich so ein Kreis auch wieder schließt, dass man so als Community sich zwar woanders hin bewegt, aber irgendwie auch immer wieder zusammenfindet.
Ja, also ich glaube gerade so die Hardcore-NBA-Fans unserer Generation, da haben sich einfach viele zwangsläufig damals auf Sportforen.de rumgetrieben.
Ja.
Die Welt ist dann doch relativ klein, vor allem in NBA Deutschland. Okay, ich habe noch ein, zwei Spielertypen und natürlich auch noch ein paar Stars, aber ich hau jetzt erstmal noch mal ein paar ja eher Rollenspieler, Edelrollenspieler, Fringe-Stars raus. Und zwar, ich habe einige 3D-Spieler, ich habe da nochmal unterteilt zwischen 3D-Wing, 3D-Forward und 3D-Forward-Plus, also Spieler, die da mehr konnten.
Ja.
Dann habe ich auch noch High-Volume-Shooting-Forward, also Spieler, die jetzt eher nicht so für die Defense bekannt waren, aber dafür halt richtig viel Dreier gelatzt haben. Und da ein Spieler, über den ich auf jeden Fall noch sprechen wollte, war Dorrell Wright.
Oh, gut.
Das war ein richtiger Bomber von drei.
Ja.
Und das Krasse ist, war seine Entwicklung. Die ersten 5 Saisons, der kam noch von der Highschool, also der war noch ziemlich jung, die ersten 5 Saisons hat er 55 Dreier genommen. Also echt gar nichts. Und dann in der 6. Saison hat er auf einmal 3-mal so viel Dreier genommen, wie in seiner bisherigen Karriere insgesamt, also über 150. Und dann noch eine Saison später hat er auf einmal über 500 Dreier genommen und damit die Liga angeführt. Und halt richtig gut getroffen. Also das war einfach ein richtig krasser High-Volume-Shooter dann, aber eher zum Ende der Dekade dann hin. Ich meine, solche Spieler, die hochprozentig richtig viel Dreier nehmen, die kann man heute natürlich genauso gut gebrauchen wie damals. Und ich glaube einfach, dass er heute noch früher angefangen hätte, so viele Dreier zu nehmen. Denn sonst konnte er auch nicht so wirklich viel. Er war zwar einigermaßen athletisch und auch ziemlich lang und so, aber da hat er nie so wirklich viel draus gemacht seit seiner Karriere. Und dann in Golden State durfte er dann mal richtig losballern. Also es hat in Miami noch so ein bisschen angefangen, aber die haben ihn dann nicht gehalten, weil die dann die Big Three geformt haben, 2010 geformt, gegründet haben.
Und der wäre heute auf jeden Fall auf 4er, würde ich sagen, ne?
Ja, ja, genau.
Ja,
ja, genau. Ich glaube, so um regelmäßig Guards zu verteidigen, war auch nicht mobil genug.
Nee.
Aber ich denke, solche Entwicklungen, die würden heutzutage einfach früher ansetzen.
Ja, auf jeden Fall. Würde man einfach schneller erkennen. Wenn man also einen Wurf, der so gut ist wie der von Wright, da würde man direkt das Team, glaube ich, auch anders umstrukturieren.
Ja. Hast du noch Spieler in der Kategorie? Ansonsten will ich jetzt noch einige Namen raushauen.
Mach mal raus. Inspirier mich.
Ich inspiriere dich. Andres Nocioni.
Habe ich mich auch nicht getraut. Der ist bei mir auch so ein bisschen so in die Jason Capono-Richtung gefallen.
Oh, nee, ich fand ihn defensiv schon besser.
Defensiv besser und auch größer, ne, glaube ich,
ja,
auf jeden
Fall. Ja, auch solider Rebounder.
Ja. War damals auch schon 4er.
Also der wurde auch oft als Small Forward noch geführt auf Basketball Reference. Ist nicht immer so hundertprozentig verlässlich, wie da die Positionen kategorisiert werden oder die Spielzeit, auf welcher Position sie gespielt haben. Aber ich würde auch sagen, heutzutage wäre das einfach ein 4er.
Ja,
fertig.
Auf jeden Fall.
Konnte einfach gut genug rebounden, hart genug verteidigen, konnte auch mal einen Pass spielen. Deswegen habe ich unter 3D Forward Plus eingeordnet. Ja, ich denke einfach, der würde heute von Anfang an auf der 4 spielen und würde da noch ein bisschen mehr Value mitbringen. Und ich fand ihn auch einfach ziemlich tough, also deutlich tougher als Capono.
Tougher auf jeden Fall, auch bei den Argentinier war er, ne?
Ja.
Ja. Auch bei der Nationalmannschaft fand ich ihn auch mal ziemlich gut.
Das war diese goldene
Glory-Generation,
ja, genau. Ja. Mit Ginobili und so.
Prigioni, ja, genau.
Roberto. Dann James Posey hatte
der legendäre Fabrizio Roberto.
Ja. James Posey hatte Torben ja auch schon angeführt. Also ich finde, der hat halt eigentlich damals schon exakt die Rolle ausgefüllt, die er heute auch ausfüllen würde. Also
das habe ich mir halt auch gedacht.
Defensiver 3-4er mit Dreier, hohes Volumen auch schon damals für die Zeit. Ich weiß nicht,
ja,
hat damals schon richtig viel Value gehabt, hätte heute auch, aber deutlich mehr weiß ich jetzt nicht. Dann gibt's noch so eine Reihe, wo auch Morris Peterson reinpasst, der auch zu viel aus der Midrange geballert hat damals, mehr Dreier hätte nehmen können und auch heute nehmen würde. Rasul Butler ist auch so einer. Mhm. Bobby Simmons, dann natürlich deutlich besser, auch bei der Redraft 98 drüber gesprochen, Rashard Lewis würde auch einfach von Anfang an auf der 4 spielen, ja, heute.
Der habe ich auch noch stehen, tatsächlich.
Ja, war auch ein sehr modernes System dann damals schon bei den Magic unter Stan Van Gundy mit als Stretch 4er neben Dwight Howard.
Ja, wollte ich gerade sagen, der hat halt die Rolle ausgefüllt, die er jetzt auch ausfüllen würde.
Genau, ne? Richtig. Weil würde man heute halt von Anfang an so machen. Als er jung war, war er auch noch ziemlich athletisch. Karen Butler, auch einer, der einfach wahrscheinlich heute auf der 4 spielen würde, mit dem bulligen Körper und ja, ging ja auch so Richtung Fringe All-Star-Spieler. Ja.
Und Jalen Rose?
Er hatte Prime noch in den 2000ern.
Ist halt alt, ne? Also ja. Ich meine, er war halt in den 2000ern dann halt Ende 20, Anfang 30.
Mhm.
Also geht schon noch, finde ich.
Wann war der MIP? 99 oder so?
Ich glaube 2000, 99, 2000,
ah, okay. Ja, ich weiß nicht, als großer Playmaker würde man vielleicht ein bisschen heliozentrischer auch versuchen, um ihn zu spielen.
Glaube ich auch.
So als großer Ballhändler. Ja, aber es gehört für mich eher so in die Kategorie, jeder würde mit mehr Spacing offensiv mehr zeigen können, wahrscheinlich. Da auch Jalen Rose.
Ja, also ich meine, er hat halt auch viel auf dem Wing gespielt, ne? Und ich finde so mit seinem Buddy, finde ich, würde ich ihn heute halt auch eher so als Vierer sehen, tatsächlich.
Echt? Ja, er war schon ziemlich dünn. Ja. Ich würde ihn wahrscheinlich als so als Ballhandling
D'Antoni-Wing
sehen. Was mit D'Antoni?
Ich dachte, ich fühle mich schon wie D'Antoni. Nee, der spielt größer.
Unter D'Antoni hat der Jalen Rose keine Spielzeit bekommen, der ist da heute noch sauer.
Tatsache.
Ja, der hat eine Saison noch bei Phoenix auf der Bank verbracht, aber auch wirklich auf der Bank. Krass. Und D'Antoni hat eine 8-Mann-Rotation spielen lassen und Jalen Rose hat keine Minuten bekommen. Da ist der heute noch salty. Also ich konsumiere nicht mehr viel Jalen Rose, das war früher mal noch mehr bei Grantland. Aber damals ist es immer so ein bisschen mitgeschwungen. Okay, ich habe noch zwei absolute Superstars hier stehen. Was hast du noch so auf dem Zettel?
Ich habe einen absoluten Superstar.
Dann bin ich gespannt. Du hast wahrscheinlich einen von meinen beiden. Wer ist es?
Ja, da musste ich jetzt einfach Kevin Garnett nochmal nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe es gewusst. Habe ich auch.
Ist ja durch die wundervolle Serie von Ben Taylor letztes auch nochmal bei Twitter noch kurz hochgekommen. Auch eine kleine Diskussion über Kevin Garnett. Ich fand es halt auf der einen Seite, musste ich ihn halt nehmen, weil er halt so unfassbar gut in diese aktuelle Situation und Liga passen würde mit seinem Skillset. Gleichzeitig, er war halt auch einer der Superstars der Liga-Geschichte ist, der halt in jede Ära eigentlich super passen würde, weil er problemlos Big Ball spielen kann, dann als Vierer oder vielleicht sogar Dreier. Mhm. Also als Wing kann man ihm sogar zutrauen mit seinem Ballhandling und seinen generellen Skills.
Hat er ja auch ganz am Anfang. Hat er neben zwei
Genau, hat er sogar. Minnesota. Geht ja fast eher in Richtung Durant als in Richtung Big Man, so vom Body-Type her und so. Und auch heute halt super die 5 spielen würde, weil er einfach alles konnte. Defensiv einer der besten Verteidiger Liga-Geschichte, ein guter Passgeber, ein sehr guter Schütze aus der Midrange. Wird heute wahrscheinlich nochmal einen Ticken mehr Dreier nehmen. Ja. Und alle Schwächen, die man ihm so andichten könnte, dass er in hohem Volumen vielleicht dann nicht mehr ganz so gut vor allen Dingen scoren konnte als erste Option, sehe ich jetzt heute eigentlich auch gänzlich unproblematisch, muss ich sagen. Also ich glaube, das lag, du hast es bei Twitter auch da nochmal kurz angesprochen, es lag halt deutlich mehr an seinen schwachen Mitspielern, als wenn man sich aber vorstellt, wie wenn Garnett so gefüttert werden würde wie ein Anthony Davis, dann sähe die Effizienz da auch ganz anders aus in den Playoffs und dann sehe ich jetzt 30 Punkte im Schnitt tatsächlich auch nicht als Problem.
Ja, also ich würde auch sagen, das defensive Skillset ist in der heutigen NBA einfach noch wichtiger, weil einfach mehr geswitcht wird. Und ich kann mir bei Garnett halt auch vorstellen, dass er so Anthony Davis-mäßig einfach dann alles kann und dann halt auch mal einen gegnerischen Wing ein ganzes Playoff-Spiel über verteidigen würde. Ja. Hat man damals halt einfach nicht gemacht. Offensiv kann er noch mehr als Anthony Davis, finde ich. Also, weil er einfach ein weit überdurchschnittlicher Passer war. Das ist Anthony Davis immer noch nicht. Ich bin mir sehr sicher, dass er mehr Dreier nehmen könnte, einfach weil er über die Karriere mehr als die Hälfte seiner Würfe aus der Midrange genommen hat. 54%, um genau zu sein. Und nur 3% von Downtown übrigens. Und er hat 45% aus der Midrange getroffen. 45. Ja. Das ist ja im Halbfeld auch heute noch quasi effizient. Also vor allem später in der Shotclock dann kannst du das einfach machen bei der Quote. Und mir kann auch keiner erzählen, dass wenn er dann hinter die Dreilinie steppen würde, dass er dann nicht 35% oder so treffen würde. Konstant mit dem Touch und ein guter Freiwerfer war er auch. 79% über die Karriere. Und er hat halt schon mit so einem schrottigen Supporting Cast echt krasse Leistungen gezeigt. Also auch in den bei dem einen Playoff-Run da, wo es auf Twitter dann auch drum ging, wo ich mich nochmal kurz einschalten musste und das ein bisschen ins rechte Licht rücken, weil seit dieses Jahr, der war nicht so effizient. In einem Offensiv-Rating, was hat er gehabt? 103 oder sowas damals in den Playoffs? Oder 100 sogar nur?
Ja, mit den Mitspielern, boah.
Der Witz ist, dass es halt in den Playoffs 2003-04 noch überdurchschnittlich war. Da war das Offensiv-Rating in den Playoffs ligaweit 98, ja. Also das war einfach ja das Gegenteil von Offensivbasketball und Pace and Space und Skillball. Das krasse Gegenteil davon. Warte mal, ich habe es hier eigentlich gerade vor mir, bevor ich hier Quatsch erzähle. Genau, Offensivfertig von 100 war das in 18 Spielen. Und er hat damals halt in den Playoffs aber geschmeidige 24 Punkte, 15 Rebounds, 5 Assists im Schnitt aufgelegt und noch 1,3 Steals und 2,3 Blocks pro Spiel. Und offensiv hat er so einen halben Sam Cassell noch gehabt, der war nicht verletzt als Entlastung, der auch schon weit über 30 war und einen alten Latrell Sprewell, der kurz danach in Rente gegangen ist. Und sonst kam da gar nichts mehr. Da hat er noch 5 klassische Brett-Center im Roster gehabt, von denen man halt nicht mehr als einen gleichzeitig natürlich spielen lassen konnte, von denen keiner richtig gut war. Und Troy Hudson war verletzt und Trenton Hassel war ein Defender auf dem Wing, aber der überhaupt gar nie einen Wurf oder einen Dreier genommen hat. Wally Zerbiak und Fred Hoiberg, die außer Dreier zu werfen, halt auch überhaupt gar nichts gerissen haben. Und damit ist er in die Western Conference Finals gekommen und MVP geworden.
Ja, da hat ihn halt auch niemand in Szene gesetzt. Ne? Ich meine, Sam Cassell ist als Spieler gar nicht schlecht, aber ist jetzt halt auch kein Floor General Point Guard, der halt irgendwie mal ein paar leichte Buckets so einem Garnett besorgen kann. Das war das, was ich eben eingangs meinte mit Anthony Davis mal als heutigen Vergleich. So als Spielertyp, Und wenn man da mal einen vernünftigen Playmaker Garnett an die Seite stellt, dann hätte er bald mal locker 3-4 Punkte mehr im Schnitt machen können, würde ich jetzt einfach mal so rausfeuern, problemlos. Weil so hart, wie er sich oft seine Würfe und Abschlüsse erarbeiten musste, da wären halt so ein paar Bunnies vielleicht mal drin gewesen mit einem besseren Spielgestalter.
Und dann lasse ich ja das Argument, Garnett konnte kein Team aufs nächste Level heaven oder Garnett hat nichts gerissen, bevor er zu den Celtics gekommen ist. Lass ich einfach nicht gelten. Guck mal,
auf keinen Fall.
Du hast vorhin die Plus-Minus-Werte von Kirilenko angeführt. Garnett hatte 2002, 2003 einen On-Off-Wert von plus 24. Und seine MVP-Saison von plus 21. Das sind Zahlen, die findet man sonst bei gar niemandem in der Karriere irgendwo. Also jetzt hat, neulich war ja Mike Conley und Gobert im Gespräch, weil Conley auch irgendwie plus 20 hatte oder sowas. Und Gobert hatte das irgendwie auch kurz, ist jetzt auch schon wieder runtergedroppt und Garnett hat immer locker flockig plus 24 gehabt über eine gesamte fucking Saison.
Über die ganze Saison. Ne? Ich habe ja auch nochmal die, interessanterweise, die RAPM-Werte von der Saison 2003, 2004 von Jeremias Engelmann. Und da sieht die Top 5 so aus. Auf 1 ist Shaq mit 10,4, dann kommt direkt Garnett mit 10,3, Tim Duncan 10,2, Ben Wallace 8,7 und Kirilenko 8,1.
Okay. Ja, nice. Also Garnett, der muss hier rein, weil ich glaube einfach, dass er heute noch wertvoller wäre mit seinem defensiven Skillset und auch dann in der Offense. Und da kann man sich dann schon einiges vorstellen. Und auch dieses Argument ja mit den Celtics, nur einen Titel geholt und so. Ja, die anderen Playoffs war halt leider dann auch verletzt und dann auch schon ziemlich alt. Und danach ging dann halt nicht mehr viel. Seine absolute Prime hat er leider in Kackteams in Minnesota verbracht. Das ist leider so.
Leider. Aber das hätte, sowas Ähnliches hätte Dirk halt auch passieren können, wenn er einen anderen Owner gehabt hätte. Oder da spricht man immer wieder darum. Mhm. Das sind halt so viele Dinger, die da zusammenkommen. Tauscht die drei, Garnett, Dirk und Duncan, so damals Duncan als Power Forward verschrien, fälschlicherweise. Wenn man die drei, die Situation tauscht, da hätte die Karrieren hätten ganz anders verlaufen können. Also ich finde, vom Talentlevel her tut man Garnett da wirklich extrem unrecht.
Ja, da sind wir uns einig. Ich habe übrigens Tim Duncan auch noch mit aufgeschrieben. Ich wollte ihn jetzt nicht unbedingt anführen, aber ich glaube einfach, dass er heutzutage als einziger Big auf dem Feld dann, er hat ja auch fast seine gesamte Karriere immer noch mit einem klassischen Center auf dem Feld spielen müssen in der Offense, da würde es ihm einfach deutlich leichter fallen, glaube ich, wenn er da mehr Platz hätte heutzutage und defensiv kann er ja auch alles oder konnte er damals alles und würde heute auch alles können.
Ja.
Ich glaube auch, dass er vielleicht jetzt nicht unter Pop, aber unter anderen Coaches weniger aus dem Midrange ballern würde, weil er war nie so gut wie ein Garnett oder so und schon gar nicht wie Nowitzki und hat trotzdem sehr, sehr viele Würfe aus dem Midrange genommen und vielleicht auch mehr Dreier daneben. Ich kann mich immer noch an einen Dreier sehr, sehr schmerzlich erinnern.
Oh ja, den erinnere ich mich auch sehr gerne.
Ja, gegen die Suns in der ersten Runde. Das, der hat die Suns im Endeffekt dann so ein bisschen gekillt und dann war das halt in Erstrunden aus und ich glaube, dass es halt mehr solche Momente heutzutage geben würde, wo Duncan irgendwie einen Dreier reinknallt, der
glaube ich auch. Ist. Glaube ich auch.
Ja. Er hat sich auch immer drüber aufgeregt, dass er bei 2K zu schlecht bewertet wird als Shooter, nur weil er im Game keine nimmt, also in der echten NBA. Ja, ich habe mir auch noch einen aufgeschrieben. Das ist auch ein Hot Topic und werde ich immer wieder gefragt, ob ich glaube, dass dieser Spieler heutzutage genauso gut wäre wie damals und mein Case ist halt, der wäre heute noch krasser und das ist Shaq.
Ja, gerne können wir das Thema.
Ja, seine Rolle habe ich genannt Inside-Zerstörer mit Passing. Also, wir haben es in der letzten Folge ja schon angesprochen, Spielertypen, die es heute nicht mehr gibt, die Shaq-Verteidiger. Es gibt echt kaum noch Big Bodies. Also, wer zur Hölle soll ihn denn in Space One-on-One verteidigen? Da gibt es vielleicht einen Embiid und...
Ja, aber selbst Embiid, ohne Witz. Ich glaube, Embiid ist krass körperlich und auch ziemlich klar der krasseste Körper der Liga. Gerade so vom Gesamtteam. Und selbst der sehe ich, um ehrlich zu sein, nicht wie der Shaq konstant effektiv im One-on-One.
Ja, das kann ja eh keiner. Aber ich glaube, bei Embiid kann man sich halt vorstellen, dass es Shaq nicht so einfach hätte. Und bei sonst, mir fällt da keiner ein. Selbst Gobert. Also Shaq redet zwar viel, wenn der Tag lang ist, aber er sagt ja auch immer, ja, Gobert könnte mich nicht verteidigen. Ich glaube es halt auch nicht, ehrlich gesagt. Und sonst, es gibt einfach kaum noch Big Buddies in der Liga. Also der wäre jetzt halt quasi wie so ein Giannis oder ein Zion, aber Zion mit dem Kopf größer und mit Defense und Rebounding. Oder halt ein Giannis in nochmal 30 Kilo schwerer. So ungefähr, muss man sich das vorstellen.
Ja.
Gerade für die jüngeren Hörer.
Und mit Go-To-Moves wohlbemerkt.
Mit Go-To-Moves und mit besserem Passing.
Ja, zumindest bei besserer Vision,
Giannis würde ich macht sagen. Mehr Assists und so, aber ich finde, Shaq war ein besserer Passer als Giannis und als Zion bisher auch ist.
Er konnte halt super aus dem Double-Team auch rauspassen und halt gezielt, also wirklich gezielt. Ich würde halt sagen, die Vision war auf jeden Fall besser.
Jetzt stell dir einfach mal da 4 Shooter drumherum vor. Oh. Das wäre krank.
Und ja, okay, ist nicht super mobil, auch selbst zu Orlando-Zeiten war er halt wahnsinnig athletisch und auch mobil ist jetzt das falsche Wort, defensiv halt einfach nicht so mobil.
Ja, ja.
Ich glaube, das wird dann immer gesagt, ja, heute wird halt rausgezogen werden und wen soll denn verteidigen? Ich meine, okay, ich glaube aber, dass Prime Shaq halt halt gut genug wäre, um zumindest nicht komplett abzustinken, weil einen Jokic kannst du auch heute spielen und der ist deutlich schlechter defensiv als ein Shaq und auch nicht so mobil wie Prime Shaq. Und auf der Gegenseite denke ich mir aber, macht er halt jeden Angriff 2 Punkte. Jeden Angriff.
Ja, oder er spielt einen Kickout für einen hochprozentigen Dreier. Also ich habe mir auch aufgeschrieben, er wäre defensiv anfälliger, weil er halt auch in Space selbst verteidigen müsste und einfach nicht so super mobil war, vor allem dann halt in den 2000ern, über die wir eigentlich auch gerade sprechen. Aber er ist halt ein deutlich, deutlich übleres Hindernis als zum Beispiel ein Zion. Also einfach durch seine Wingspan, er war ein guter Rim-Protector und Shotblocker. Man kann halt nur Drop mit ihm spielen. Also das ist dann halt das Gobert-Problem im Endeffekt. So wie lang kannst du das spielen in den Playoffs? Und das Ding ist aber halt, bei Gobert geht ja dann langsam irgendwann die Rechnung nicht mehr auf, wenn man denkt, der holt uns das offensiv nicht mehr rein, was er dann halt defensiv, wenn der Gegner 5-out spielt, dann halt auch nicht mehr ausgleichen kann. Also er hat dann halt an beiden Enden des Feldes nicht genug Impact. Aber Shaq wird immer so einen krassen offensiven Impact haben, dass man ihn trotzdem drauflassen würde, glaube ich, außer vielleicht in ganz spezifischen Situationen.
Ja, ich mache das in dem Zusammenhang immer wieder gerne. Das mache ich jetzt, werde ich jetzt auch wieder tun. Die Zahlen von Shaq beim Threepeat für die Lakers, um sich auch nochmal, ich finde immer, wenn man den jetzt auch so die Tage labert, halt auch echt viel Mist, muss man leider sagen. Und den so bei TNT da sitzen sieht, wie er rumgrummelt, vergisst man das halt. Also, oder zumindest gerät es halt in so ein bisschen in Vergessenheit. In der ersten Finals-Saison, beziehungsweise im ersten Titeljahr, 38, 16 und 2,3, 33, 15 und 4,8 und 36, 12 und 3,8. Das waren die drei Finals-Serien für die Lakers.
Und das war eine verdammt langsame Liga.
Also der Typ war einfach an.
Ohne Spacing.
Also ohne Spacing. Da waren Robert Horry dann so schon richtig Deluxe. Ja. Kobe hatte auch keinen sicheren Dreier.
Fischer hat ganz wenig Dreier nur genommen. Das ist muss ich dann auch bei der Redraft 96 mal anführen. Gilt als Shooter, aber hat halt, keine Ahnung, 4 Dreier von den Possessions genommen oder so. Ich habe es gar nicht mehr vor mir. Aber halt echt super wenig. Also gerade für heutige Verhältnisse, wo jeder durchschnittliche Shooter deutlich gefährlicher ist von Downtown. Also
ja, so Shaq mit Spacing, gucken wir uns hier, welchen Contender gibt's gerade, also einen wirklich legitimen Contender in der NBA Saison 2021, der Shaq verteidigen könnte. Also ja, Shaq hätte in manchen Matchups auch Probleme defensiv, keine Frage, aber wer kann Shaq verteidigen? Keiner, also noch nicht mal ansatzweise, ja, als Team, ja, noch nicht mal. No chance, einfach no chance.
Ja.
Marc Gasol und Anthony Davis, ja, als Combo, okay. Die haben dann nach spätestens 2 Vierteln alle so viel Fouls, dass du nicht mehr spielen lassen kannst. Und dann, ja, was machst du dann?
Ja, es ist echt so. Okay, das freut mich, dass wir uns da einig sind. Ich habe jetzt alle Namen, glaube ich.
Ja, ich auch.
Wir sind jetzt auch schon wieder bei einer halben Stunde ungefähr angekommen. Hat mir mega Bock gemacht. Also vielen Dank nochmal für die Frage, Torben. Auch wenn andere Hörer hier Anregungen haben oder Ideen haben für Formate, worüber ihr Nico und mich oder mich und einen anderen Gast gerne mal diskutieren hören würdet, dann immer her damit. Also da kommt ja auch immer wieder was rein. Manche Sachen habe ich auch schon umgesetzt, manche werde ich noch umsetzen, aber da bin ich natürlich immer offen für. Also vielen Dank dafür. Danke auch dir, Nico, dass du hier deinen Montagabend geopfert hast für diese beiden Parts.
Ja, nichts lieber als das.
Teil 2 kommt jetzt erst morgen am Dienstag und Donnerstag ist mit David eine Answering Machine geplant. Ja, richtig gehört, nicht mit Nico, sondern mit David, denn mit Nico werde ich nächste Woche über die Awards sprechen. Montag, Dienstag wahrscheinlich. Aber vorher müssen wir dann noch am Freitag, wenn dann die gesamten All-Star-Roster feststehen, hier darüber noch ein paar aufnehmen. Also ist einiges geplant hier, ist ja auch schon angekündigt gewesen. Dann kommt auch schon der All-Star-Break mit riesigen Schritten. Da werde ich dann vielleicht nochmal irgendeine andere Folge raushauen, Mitte nächster Woche, nachdem wir dann hier unsere Awards-Pots gedroppt haben. Und dann ist der All-Star-Break. Da werde ich mir dann vielleicht auch mal ein paar Tage Pause gönnen. Wenn das Game wie geplant stattfindet, werde ich darüber vielleicht dann über das ganze Weekend wieder einen Pod aufnehmen, so wie letztes Jahr mit David. Und der Break ist ja auch nur sehr kurz. Also ich glaube, es gibt nur 5 Tage keine Spiele oder sowas. Und wenn man dann noch das All-Star-Game dazu rechnet, gibt es nur 4 Tage keine Spiele. Und an den 4 Tagen gibt es dann wahrscheinlich mal keinen Pod. Denn es gibt auch noch andere Bereiche im Pod, mal abseits vom Content, der immer wahnsinnig viel Zeit frisst, weil ich da auch immer richtig viel Zeit investieren möchte, damit ich euch hier keinen Quatsch erzähle und es alles interessant ist. Die ich vorantreiben muss, natürlich das Merch. Da habe ich jetzt auch hier mal wieder eine Reihe an Nachrichten rausgehauen, an die ganzen Supporter, die schon ungeduldig warten und schon bestellt haben. Die All-Star-Supporter, die kriegen ja auch alle eine Tasse oder ein Shirt. Die dürfen mir natürlich schreiben und ihre Adresse schicken, aber es dauert leider noch ein bisschen, bis ich es dann auch wirklich rausschicken kann. Aber dann habe ich halt schon mal eine Übersicht, wer da alles Interesse dran hat. Erstmal nur von den All-Star-Supportern und dann möchte ich die mittelfristig auch gerne an jeden interessierten Hörer verticken. T-Shirts, Tassen, ich hätte gerne auch noch Hoodies. Ich habe hier jetzt gerade im Moment auch schon wieder so ein Sample-Hoodie an. Finde den sehr cool, aber muss ich dann halt alles noch auf die Beine stellen mit dem Bestellprozess und dass ihr die dann auch bekommt und zeitnah und dass die Qualität ordentlich ist und so weiter. Das steht auf jeden Fall noch an und dann noch ein, zwei, drei andere Sachen, die ich schon länger auf der Agenda habe, wo ich einfach nicht zukomme. Da will ich dann vielleicht mal den All-Star-Break nutzen, denn danach kommt dann auch schon bald die NBA-Trade-Deadline. Da gibt es dann ein paar Pots vorher. Es wird natürlich weitergespielt in diese Liga noch im März, April bis Mitte Mai, die Regular Season, und dann fangen die Playoffs an. Also diese Liga, sie schläft einfach nicht. Deswegen hat es mich heute gefreut, dass wir auch mal so ein zeitloses History-Format irgendwie einstreuen konnten.
Ja, schadet mal nicht, den Kopf auch mal ein bisschen woanders reinzustecken, was die NBA betrifft.
Ja, ja, ich fand das total entspannt. Also das hatte jetzt ja gerade überhaupt gar keinen aktuellen Bezug. Es gab natürlich jetzt trotzdem Games letzte Nacht und heute Nacht und so weiter und werde ich dann auch noch nachholen, aber heute habe ich jetzt auch kein Game von letzte Nacht mal geschaut. Das ist wirklich eine Seltenheit. Und da geht es dann aber die Tage auf jeden Fall wieder weiter, wie gesagt. Ich freue mich drauf, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dan Dickau, Alter. Dan Dickau, dass ich diesen Namen in meinem Leben überhaupt noch mal gelesen hätte ich tatsächlich nicht gedacht.